Schon beeindruckend, diese Band zusammen in dem Posaunenchor hier zu hören. Ganz herzlichen Dank für diese tolle Musik. In Jesu Namen. Jesus begeistert zum mutigen Zeugnis, lautet die Überschrift, und wir lesen dazu Apostelgeschichte 6, Vers 8. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Kilikien und der Provinz Asia und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Und aus dem Kapitel 7 lese ich den Vers 53. Stephanus sagt: Ihr habt das Gesetz empfangen durch die Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Liebe Besucher beim Christustag, liebe Brüder und Schwestern, Stephanus stirbt den Märtyrertod, den allerersten christlichen Märtyrertod. Märtyrer bedeutet nichts anderes als Zeuge. Für sein Zeugnis von Jesus muss dieser Mann sein Leben lassen. Noch nie in der Kirchengeschichte haben so viele Christen ihr Leben gelassen für das Zeugnis von Jesus wie in den letzten 100 Jahren. Zahlen haben immer weiter zugenommen. Dabei wurden die meisten nicht so spektakulär ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wie die 21 am Strand von Libyen im Jahr 2015. Der Schriftsteller Martin Mosebach hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die 21. Darin beschreibt er, wie er nach Oberägypten reist, um die Familien der Getöteten zu besuchen. Diese Familien jener ägyptischen Wanderarbeiter, die im Nachbarland Geld verdienten, sie gehen mit diesem grausamen Video erstaunlich offenherzig um. Überall in den ganzen Familien wurde es ihm gezeigt, wie diese 21 im orangefarbenen Overall im Sand knien und hinter ihnen die 21 schwarze Bewacher mit dem Dolch griffbereit. Der Anführer in der Mitte hält eine Rede. Botschaft an die Nationen des Kreuzes, geschrieben mit Blut. Der Islam wird siegen, der wahre Gott Allah wird nach diesem Endkampf Frieden schaffen. Erstaunlich gefasst und ruhig die 21, Stille im Video. Die Bewacher werfen die Opfer in den Sand und dann kein Aufschrei, sondern das Gemurmel leiser Stimmen: Jarab Jesua, Herr Jesus. Filmschnitt. Und dann sieht man die abgetrennten Köpfe. Die koptische Kirche heißt seit alter Zeit die Kirche der Märtyrer. In den Tagen der Gefangenschaft wurden diese jungen, die koptischen Männer tagsüber gequält. Nachts beteten sie die Liturgie ihrer Kirche stundenlang, die sie alle auswendig kannten. Das Video, das um die Welt ging, sollte den Islam verherrlichen. In Wirklichkeit verherrlicht es Jesus. Stephanus, der allererste in der langen Reihe dieser Märtyrer, er verherrlicht Jesus. Trotzdem schildert das Neue Testament nach seinem Martyrium kein weiteres Sterben für Jesus in dieser Art. Interessant. Nichts von der Enthauptung des Paulus, nichts von der Kreuzigung des Petrus, nichts vom gewaltsamen Ende aller Apostel und vieler Blutzeugen nach ihnen. Der große Prediger Walter Lüthi macht darauf aufmerksam. Warum? Kein Wort mehr von den Martyrien. Vermutlich ein Wink unseres Herrn, bitte keine Heldenverehrung, bitte keinen Märtyrerkult, bitte keine Anrufung von heiligen Menschen, bitte keinen frommen Voyeurismus, der auch gerne auf das Grausame starrt, wie wir vielleicht in diesem Moment, und bitte keine Entmutigung von Durchschnittschristen wie dich und mich, die so etwas Extremes nie erleben werden. Und bitte auch keine Sehnsucht nach Leiden und Märtyrerschicksal, hinter der eine ganz falsche Wichtigtuerei stecken könnte. Das bitte nicht. Suche nicht das Martyrium, aber sei mein treuer Zeuge. So höre ich die Stimme meines Herrn aus diesem Text und hoffentlich für uns alle. Suche nicht das Martyrium, aber sei mein treuer Zeuge. Apostelgeschichte 1 wurde zitiert, ihr werdet meine Zeugen sein. 1. Timotheus 6, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und hast bekannt das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und 1. Korinther 4, nun sucht man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu erfunden werden. Sei ein treuer Zeuge von Jesus. Ich mache drei Teile. Der zweite Teil ist wesentlich kürzer als der erste und der dritte noch wesentlich kürzer als der zweite. Das zum Trost. Erstens, sei ein treuer Zeuge von Jesus, der rettet. Der rettet. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ist ja überraschend. Der Mann ist ja eigentlich zum Diakonendienst berufen. Witwen besuchen, Lebensmittel austeilen, Gemeindemittagessen vorbereiten, Teller abspülen nachher dort hinten. Aber es geht ihm scheins wie Jesus und den Aposteln unterwegs. Ein Gelähmter in der Tempelgasse bettelt ihn an. Jene Witwe klagt über Gürtelrose. Maria Magdalena liegt mit hohem Fieber darnieder. Nun, das geht Stephanus als den Diakon eigentlich nichts an. Da sind ja die 12 Apostel zuständig. Er hat einen dichten Dienstplan, aber er sieht das wahrscheinlich so, die 12 Apostel sind auch schon beschäftigt. Die können sich auch nicht um alles kümmern. Und ganz gleich, ob Apostel, ob Diakon, ob Jungscharhelfer, ob Gemeindedienst, Besuchsmitarbeiterin, alle werden in ihrem Dienst getragen von der gleichen Gnade und Kraft. Aber was soll nun Stephanus dem Gelähmten sagen und der Witwe und der Fieberkranken? Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, gebe ich dir. Stephanus hat den Namen. Ob er in diesem Namen der Krankheit befehlen kann, wie Petrus und Johannes die Apostel, das in Apostelgeschichte 3 tun, oder ob er in diesem Namen schlicht betet, wie das nach Jakobus 5 jeder Christ tun kann, das erwähnt der kurzgefasste Bericht nicht. Jedenfalls, der Name heilt. Der Name tut Zeichen und Wunder. Das spricht sich herum, das führt zu heftigem Streit. Zu heftigem Streit? Ja, warum denn? Wunderbare Heilungen sind doch nicht zum Ärgern, sondern zum Staunen. Sicherlich. Aber ich nehme an, dass diese Heilungen in Apostelgeschichte 6 zu genau demselben Zeugnis führen, wie diese Heilung bei Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 3, dass hier etwas parallel läuft. Apostelgeschichte 3, Petrus ist es ein Anliegen, die unerklärliche Gesundung des Gelähmten zu erklären. Nein, nicht wir haben ihn gesund gemacht, es war Jesus. Und diese Petrus-Predigt gipfelt dann in dem Satz, Gott hat seinen Knecht Jesus auferweckt. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass sich ein jeder bekehre von seiner Bosheit. Diese Botschaft sorgt für Musik in der Bude. auch bei Stephanus. Judengenossen aus verschiedenen Synagogen stürmen auf ihn los. Wie bitte? Der Nazarener, Gottes Knecht und Gesandter. Wie bitte? Der Gekreuzigte, lebendig und auferstanden. Und dieser bekannte Kritiker des gesetzestreuen Pharisäertums, ein Segensbringer für Israel, das gibt Zündstoff für eine heftige Diskussion. Stephanus hält sich nicht raus aus der Diskussion. Er ist offenbar nicht der Meinung, Diskussion bringt nichts. Argumente helfen ja sowieso nicht weiter. Vernünftige Erklärungen führen niemals Richtung Glaube. Nein, Stephanus stellt sich der Herausforderung, wie sich auch sein Herr oft seinen Kritikern gestellt hat. Und dann, worum geht's? Keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den sie sollen selig werden. Hier ist das die zentrale Frage, die Frage nach dem Namen, der hier das Heil gebracht hat. Die Frage nach dem Namen. Dieser Name rettet. Nein, Mose rettet nicht. Nein, Moses Gesetz rettet auch nicht. Und nein, euer schöner Tempel, er rettet nicht. Nur Jesus. Sie schleppen ihn vor den Hohen Rat. Sie bringen ihn vor das höchste Religionsgericht. Er wiederholt sein Bekenntnis zu Jesus. Sein Gesicht strahlt wie bei einem Engel. Alle Richter sehen es. Der Jesuszeuge hebt zu einer längeren Verteidigungsrede an. Aber ach, es ist gar keine Verteidigungsrede. Das hört sich an wie die Bibelerzählung aus dem Kindergottesdienst. Aber diese Erzählung hat es in sich. Sie zeichnet die Umrisse der Rettergestalt. Hätte Josef nicht die Kornkammern in Ägypten errichtet, die Väter wären verhungert. Hätte Mose nicht aus dem KZ Ägypten befreit. Die Väter hätten sich totgeschuftet. Und jetzt bitte einen Schritt weiterdenken. Hätte Jesus nicht das Brot des Lebens gebracht, hätte Jesus nicht aus der Schuldsklaverei der Sünde befreit, dann bliebe nur der Tod, geistlich, leiblich, ewig. In der ERF-Sendung Mensch Gott, haben Sie vielleicht auch schon gesehen, wurde eine Frau aus dem Iran porträtiert. Und sie erzählt, sie saß im löchrigen Plastikboot irgendwo auf dem Meer und das Flüchtlingsboot war am Sinken. Und dann schrie sie in die Wogen, Jesus, wenn es dich gibt, dann rette uns. Und wenige Augenblicke später sei ein türkisches Fischerboot aufgetaucht. Alle Todgeweihten wurden aus dem Wasser gezogen. In Deutschland hörte die Frau immer mehr vom Evangelium und Jesus hat sie berufen, sagt sie im Traum, Maria Magdalena, ich möchte, dass du dich taufen lässt. Sie wurde Christin, sie dankt ihrem Retter auf Knien. Der Streit um diesen Retter hat nie aufgehört. Wie bitte ein Retter aus Verlorenheit? Alle Menschen sind doch von Gott geliebte Menschen und darum angenommene Menschen. Wovor sollten sie gerettet werden? Alle Menschen sind doch irgendwie schuldige Menschen. Da kann man das mit der Sünde doch nicht so eng sehen. Alle Menschen, ganz gleich welcher Religion, sind doch irgendwie gläubig und gutwillig. Da kann man doch unmöglich den Namen eines Religionsstifters so absolut setzen. Das Zeugnis von Jesus ist für die gottferne Gesellschaft ein Anstoß. Und für die Theologen erst recht ein Ärgernis. Jörg Breitschwert, vor kurzem Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, jetzt Pfarrer in Hülben auf der Schwäbischen Alb, hat jetzt wieder in einer umfangreichen Doktorarbeit dargelegt, wie die liberale, im Grunde antichristliche Theologie seit dem 19. Jahrhundert in immer höheren Wogen in das Boot der Kirche schlägt. Schläft der Herr der wahren Kirche. Wird er aufstehen und Wind und Wellen bedrohen. Wir zittern, ich jedenfalls zittere. Wir hoffen und glauben, er wird aufstehen. Wir bezeugen ihn als den Retter. Es ist in keinem anderen Heil. Dieses Zeugnis ist gefragt zu Hause, in der Familie. Dass wir ganz schlicht sagen, ihr Lieben, lasst uns jetzt einmal gemeinsam danken, vielleicht mit so einem Lied, für das, was Gott getan hat an unserer Großmutter, der es wieder besser geht. Lasst uns doch einmal in der Familie diesem Gott danken. Das ist unser Zeugnis gefragt. Oder in der Mitarbeiterrunde, das sagte eine junge Mitarbeiterin, im nächsten Jugendgottesdienst, das Thema muss lauten, wir retten das Klima. Entschuldigung, ich glaube an einen Schöpfer, der diese Welt samt ihrem Klima vollkommen in der Hand hält. Unser Zeugnis ist gefragt, unser Einspruch im Gemeindeleben, wenn uns Jesus verkündigt wird, als der Weltverbesserer, dessen Werk wir jetzt fortsetzen und die ganze Welt irgendwie instand setzen. Moment mal, er hat seinen Jüngern aufgetragen, was zu predigen? Buße, Umkehr, Bekehrung zur Vergebung eurer Sünden, wie wir es heute schon gehört haben, unter allen Völkern, Menschenrettung. Nicht die Lösung aller Menschheitsprobleme. Warum fehlt dieses Zeugnis in vielen Familien, in den Mitarbeiterrunden, in den Gemeinden? Weil ja von vornherein klar ist, dass es nichts bringt, ein Wort zu wagen, ein Bekenntnis zu sagen, das er nachher doch niemand hört, oder hier irgendwie Einspruch zu erheben. Oder liegt es daran, dass wir so müde sind, so angepasst, so feige? Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, mahnt der Apostel. Sei ein treuer Zeuge von Jesus, der rettet. Und das Zweite, sei ein treuer Zeuge von Jesus, der entlarvt. Stephanus hat eigentlich genug zu tun mit seiner Aktion Vesperkirche und die Versorgung von Waisenkindern. Und überall werden ihm die Hände entgegengestreckt, die Armen und Bedürftigen. Genug zu tun. Was verschwendet er seine Zeit mit Diskussionen, mit diesen kritischen Geistern aus den Diaspora-Synagogen? Das sind Gruppen, die wir heute wahrnehmen würden, wie die Russlanddeutschen oder die Siebenbürger oder zurückgekehrte Auswanderer aus Südamerika. Was investiert er da Zeit und Kraft? Was bringt denn die Auseinandersetzung mit diesen Strenggläubigen, die halt ein Problem haben mit einem Messias aus Hintertupfingen irgendwo oben in Galiläa? Glauben sie eh nicht. Sie stritten mit Stephanus. Diskussion, Auseinandersetzung, Streitgespräch, meint dieses griechische Wort. Stephanus hält sich nicht raus. Er sieht in die Gesichter, er nimmt den Einzelnen ernst, er sieht Christus ferne, verlorene Seelen. Und deshalb läuft er nicht einfach weg. Deshalb seine Antworten, seine Gegenargumente, seine Schriftbeweise. Die Hinweispfeile im heiligen Text auf den Messias sind eigentlich so klar, dass sie im Grunde nichts dagegen sagen können. Also greifen sie zu Vorwürfen, wie das immer gemacht wird. Vorwürfe, die deshalb so gemein sind, weil sie schon an die Wahrheit anknüpfen, aber dann die Wahrheit verzerren. Als sei Jesus ein Feind des Gesetzes. Ja, das Gesetz rettet nicht. Aber was hat Jesus gesagt? Er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er lehrt und lebt den Willen Gottes in Vollendung, das ist der Punkt. Stephanus, dieser Angeklagte, auf dessen Gesicht das Christuslicht leuchtet, er entlarvt die Machenschaften dieser Ankläger, die finsteren Herzen, die sie haben. Das wird hier ganz deutlich. Und dann nochmal seine Rede, Apostelgeschichte 7, so eine Bibelwiederholungserzählung, die hört sich ganz harmlos an. Aber sie ist nicht harmlos. Was haben die Väter mit Josef gemacht? Sie haben ihn verraten und verkauft. Was haben die Väter angestellt, als Mose auf dem Berg die Gebote abholte? Sie haben sich einen Kalbsgott gemacht. gegen das Verbot, sich ein Bild von Gott zu machen. Schau in die Geschichte. Immerzu hat der Vater Israels das Beste vor. Immerzu beleidigen sie ins Gesicht wie Teenager. Stephanus hat bisher durch die Blume gesprochen. Jetzt redet er Klartext. Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Einmal muss Klartext geredet werden. Auch nachdem wir als Eltern, als Erzieher lange, lange Geduld hatten oder als Begleiter einer Jugendgruppe über Monate uns sehr zurückgehalten haben bei einem ganz schwierigen Punkt oder auch nachdem wir als Prediger der Gemeinde lange sehr geduldig gesprochen haben, nur in Gleichnissen die richtige Richtung nur so angedeutet haben. Gewiss, gewiss, Geduld, Liebe, Sanftmut, von dieser Frucht des Geistes können wir nie genug haben. Aber das schließt das klare Ansprechen des konkreten Ungehorsams nicht aus. Ihr habt das Gesetz empfangen und habt es nicht gehalten. Ach, er sagt heute, es ging ja nur um eine neue Verpackung, eine zeitgemäße Vermittlung der guten Nachricht. Aber wie ist das? Vor lauter Verpackung und Vermittlung kommt ihr bei dem alten Evangelium gar nicht mehr an. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Ach, er sagt, man könne nicht so, nicht den Willen Gottes predigen. Wer weiß das denn schon so genau? Da gibt es ganz verschiedene Meinungen darüber. So, Römer 1. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen der Menschen. Und er hat sie dahingegeben, in ihre schändlichen Leidenschaften. Zum Beispiel haben ihre Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Ach, er sagt, wir sollen nicht immer über das eine Thema sprechen. Wer spricht denn in der Öffentlichkeit immer über das eine Thema? Und wie wahr? Die Bibel hat nicht nur ein Thema. Sie spricht von ganz verschiedenen Sünden, Römer 1. Sie wissen, Sie tun nicht das, was recht ist, heißt in Römer 1, den Eltern ungehorsam, erfinderisch im Bösen, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Freilich, wer will das schon gerne hören? Der Chefredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt, dieser Text Römer 1, der sei ja wörtlich in die Hose gegangen. Denn der Apostel rufe zum Mord an Schwulen und Lesben auf. Steht in der Zeitung. Soweit sind wir. Dass intellektuelle Journalisten den biblischen Text verzerren und verhöhnen. Paulus ruft nicht zum Mord auf. Sondern sagt, sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht und Gericht, den Tod verdienen. Sie wissen es alle sehr gut, was gut ist für den Leib und für die Seele. Und sie wissen es auch sehr gut, im tiefsten wissen sie es, dass sie Gott ins Gesicht beleidigen. Und deshalb der große Aufmarsch, der ideologische Aufmarsch, deshalb diese ganze Geschichte mit der politischen Korrektheit und deshalb der große Aufschrei, wenn jemand nur Gottes Wort zitiert. An welchen Jesus glauben wir eigentlich? An welchen Jesus glauben Sie? Schauen Sie sich mal diese Szene an. Ich erkenne in diesem Auftritt des treuen Dieners Stephanus den Jesus, der den Ungehorsam entlarvt, der die Sünde entlarvt, der diesen Menschen zeigt, was in ihrem Herzen ist. Ohne Taktik, ohne Rücksicht auf Verluste. An einer Stelle muss es klar werden. Sei ein treuer Zeuge von Jesus, der entlarvt. Und drittens und letztens, sei ein treuer Zeuge von Jesus, der beisteht. Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren. Die Zuhörer knirschen mit den Zähnen, Eine Säge geht ihnen durchs Herz, so heißt es hier wörtlich. Stephanus sieht sich von einer Meute von Wölfen umringt. Gleich werden sie über ihn herfallen. Und er schaut nach oben und es wird ihm geschenkt ein Durchblick durch die Grenze zwischen irdischer und himmlischer Wirklichkeit. Und er strahlt die Herrlichkeit Gottes. Und neben dem lebendigen Gott, wer steht da? Niemand anderes als Jesus. Als er gesagt hat, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, das war keine Botschaft aus der Welt der Märchen und der Mythen. Diese Diskussion über Psalm 110, Jahwe sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten. Das war keine Diskussion über symbolische Worte. Und auf dem Ölberg die erhobenen Hände, dieses Auffahren, das war keine Inszenierung. Er ist wirklich oben. Er ist in der Regierungszentrale und Kommandozentrale. Er ist von oben her für uns alle da, auch an diesem Christustag und jedem Jünger in Not ganz besonders nah. Stephanus erlebt den Beistand seines Herrn. Darum geht es ja bei diesem Blick nach oben. Er erlebt den Beistand seines Herrn. Jesus steht zu Stephanus, als es darauf ankommt. Womit dürfen wir rechnen? Dass Jesus zu uns steht, wenn es darauf ankommt. Sie rasten aus, sie gehen über Tische und Bänke, sie brechen die Regeln einer geordneten Gerichtsverhandlung. Hinaus mit diesem Nestbeschmutzer aus unserer heiligen Stadt. Den Hügel hinab mit diesem geistig Abgestürzten. Ins Totenreich mit ihm, mit Hilfe von massiven, auf den Kopf geschleuderten Steinbrocken. Stephanus bittet den Herrn Jesus, seinen Geist aufzunehmen. Genau wie Jesus am Kreuz. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Der Körper zerbricht, die Person wird geborgen. Dann ruft er noch aus, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er bittet den Herrn, die Sünde dieser Menschen nicht anzurechnen. Genau wie Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. In der Württembergischen Synode am 22. März 2019, ein schwarzer Tag in der Geschichte der Württembergischen Kirche, wurde in dieser Diskussion über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare gesagt, das sei Jesus gemäß. Ich sehe hier, was wirklich Jesus gemäß ist. Das Leben loslassen. Am Ende, wenn es dir nicht mehr gelassen wird aus irgendwelchen Gründen, vielleicht wenn sie dir es nicht mehr, das Leben loslassen, wenn es mir nicht mehr gelassen wird. Mich ganz und gar dem Schöpfer und Erlöser und diesem herrlichen Herrn überlassen und den Menschen ihre Gemeinheiten und ihre Verlästerungen erlassen, vergeben, sie innerlich ganz freigeben. Das ist Jesus gemäß. Es kommt nicht darauf an, was die anderen am Ende über dich sagen. Es kommt darauf an, was Jesus über dich sagt. Und er sagt, wer mich nun bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das Offenbarungsbuch zeigt uns die treuen Zeugen am Ziel angekommen und ganz wichtig, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis, die Bestätigung von Jesus. Wollen wir zu dieser Gruppe gehören? Wollen Sie da auch dazugehören? Ich eigentlich schon. Auch wenn wir Zeugen oft versagen und untreu werden, ganz klar, das Wunderbare ist ja, unser Herr bleibt treu. Dieser Herr, der rettet, der entlarvt und der beisteht. Amen.